Vielen Dank.
Der eine oder andere wird sagen, Herr Sieber, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Hier Arm-Reich-Gefälle, am Anfang haben Sie es schon erwähnt, 1%, 99%, aber jetzt mal unter uns. Ja, der Wohlfahrtsstaat muss ja auch finanziert werden. Kostet uns ja einen Haufen Geld, auch die Armen. Da sage ich, ja, die Frage darf gestellt werden, aber die wird viel zu oft gestellt. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel kosten uns eigentlich diese Reichen? Die Frage wird viel zu wenig gestellt. Wer hat uns denn 2007, 2008 in der Finanzkrise weltweit an den Abgrund geführt? Das waren noch nicht die Armen, die Hartz IV an der Börse verzockt hatten. Oder ihr Wohngeld ins Ausland geschaffen hatten. Es waren die, die zu viel hatten, die glauben, dass alles käuflich ist. Das ist das Problem, was wir manchmal haben. 100 Milliarden verliert der Staat jedes Jahr durch Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. 50 Milliarden durch den Cum-Ex-Skandal, wo Unternehmer und Unternehmen vom Staat Geld zurückverlangt haben, was sie nie bezahlt hatten. Wenn du sowas machst, dann musst du schon sehr viel Verachtung für den Staat mitbringen. Uli Hoeneß hat an einem Tag 1 Million verzockt. An einem Tag, das schafft unser einer nicht mal in der Woche. Wissen Sie, das sind die Verhältnisse, über die wir hier reden. Und dann sagen schon einige, Herr Sieber, jetzt gönnen Sie den Reichen aber doch. Dann sage ich, ich gönne denen alles, jeden Euro, aber er ist durch Leistung nicht zu erklären. Ich höre immer Leistungsgesellschaft, dass jemand an einem Tag so viel verdient wie ein anderer im Jahr, ist durch Leistung nicht zu erklären. Kann mir keiner erzählen. Ja. Wenn Reichtum und Leistung zusammenhängen würden, dann gäbe es in diesem Land sehr viele sehr reiche Paketzusteller. Ja. Und dann höre ich immer, ja, die Reichen, die haben aber auch so viel Verantwortung, das muss ja auch bezahlt werden. Ja, aber an diese Verantwortung erinnern sie sich immer nur, wenn es gut läuft. Aber wenn die Firma den Bach runtergeht, sind sie alle weg und nehmen die Boni mit. Das haben wir doch schon so tausendfach erlebt. Ne? Was ist das? Ja? Und Armut und Reichtum sind nicht Gott gewollt. Auch das denken viele. Die sind nicht Gott gewollt. Das sind die politischen Entscheidungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Angefangen mit der Agenda 2010 unter Rot-Grün. Das haben damals die Grünen übrigens mitbeschlossen. Ich wollte das nur mal ganz nebenbei erwähnen, ja, weil die immer wieder davonkommen. Ja, und der SPD hängt am Hacken. Ja. Was hat man gemacht? Man hat die Vermögensteuer ausgesetzt, die Erbschaftssteuer heruntergesetzt, die Unternehmenssteuer ist heruntergesetzt worden, Arbeit wird heute mit bis zu 40% versteuert, Gewinne aus Aktien und Wertpapieren aber nur mit 25%. Das sind doch Entscheidungen, die getroffen wurden. Die einzige Steuer, die erhöht worden ist, ist die Mehrwertsteuer. Und wissen Sie was? Das trifft vor allem die Armen, weil die mehr Dinge des alltäglichen Lebens ihr Geld dafür ausgeben müssen. Weil die haben nichts zum Zurücklegen. Die haben nichts zum Zurücklegen. Und deshalb ist das System auch so stabil, weil es ein Schuldsystem ist. Weil 1/3 der Bevölkerung Schulden hat in diesem Land. Und die müssen Rabotti-Rabotti machen, damit sie den Reichen das Geld zurückzahlen können. Und den Banken. Und da heißt es immer, ja, aber den Banken müssen halt die Schulden auch wieder beglichen werden. Sage ich, Quatsch. Die Banken haben überhaupt kein Interesse daran, dass Schulden bezahlt werden. Sie haben Interesse am Zins und Zinseszins. Davon leben sie, die Schulden hatten sie ja selber nie, das Geld, was sie ihnen gegeben, das haben sie einem gut geschrieben. Ja, vom Zins und Zinseszins leben sie am Ende. Das ist das Verrückte, ja. Ungleichheit wird in diesem Land nicht bekämpft, die wird weltweit nicht bekämpft. Sie ist die Voraussetzung für Profit. Weil die, die zu viel haben, geben denen Geld, die zu wenig haben. Und die zu wenig haben, geben denen dann, die zu viel haben, das Geld zurück mit Zins und Zinseszins. Sie geben mehr zurück, als sie eigentlich hätten müssen letztendlich. Das ist das Verrückte. Der Wohlfahrtsstaat existiert noch, er hat nur die Richtung gewechselt. Wir haben keinen Trickle-Down-Effekt, wir haben einen Trickle-Up-Effekt. Das ist das Verrückte. Ja, Griechenland ist das schöne Beispiel dafür. Das Allerschönste. Griechenland hätte nie in die EU aufgenommen werden dürfen. Die hatten zu viel Schulden, das wussten alle. Ja, und die Griechen sind trotzdem reingekommen mit Hilfe von Goldman Sachs. Die haben ihnen damals geholfen, die Schuldenlast um 2-3% zu senken. Mit Hilfe eines Devisenswaps. Und jetzt gucken Sie mich nicht so an. Sie wissen doch, was ein Devisenswap ist. Bitte, ich habe auch nachgeguckt. Ein Devisenswap ist eine Wette auf die Zukunft. Im Bankengeschäft können Sie sagen, in Zukunft kommt Geld rein. Deshalb habe ich heute schon weniger Schulden. Das können Sie privat gerne auch mal versuchen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen jemand glaubt. Ja, aber das im Bankengeschäft ist das üblich. Da wird mit Geld spekuliert, was Sie gar nicht haben. Das ist wie Jungs, die zum Fußballspielen treffen und der den Ball mitbringen soll, kommt nicht. Und die spielen trotzdem. Das ist der Devisenswap. Jetzt haben Sie es auch verstanden. Und damit ist Griechenland in die EU reingekommen. Und der Devisenswap ist natürlich geplatzt. Wir hätten es gewusst. Die hatten nachher mehr Schulden, waren aber in der EU drin. Die Einzigen, die dran verdient haben, waren Goldman Sachs. 200-300 Millionen Dollar haben sie dran verdient. Und jetzt kommt's. Wer war damals Chef bei Goldman Sachs? Mario Draghi. Ja, der bis vor wenigen Tagen Chef der Europäischen Zentralbank war und nimmer müde war zu sagen, man hätte die Griechen nie aufnehmen dürfen. Sie sollen ihre Hausaufgaben machen. So schließt sich am Ende immer wieder der Kreis. Ist das nicht verrückt? Ja. Was? Was wollen wir der Welt erzählen über unseren Wohlstand? Dass wir den hart erarbeitet haben? Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Wissen Sie, was unser größter Verdienst ist? Dass wir hier geboren wurden. In einem Land in Frieden, Freiheit und einem einigermaßen Wohlstand für viele. Das ist unser größter Verdienst. Und da frage ich mich, warum gönnen wir dem Rest der Welt nicht ein Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand? Ich sage es Ihnen aus einem ganz einfachen Grund, weil es nicht funktionieren würde. Weil wir uns unseren Wohlstand gar nicht leisten könnten, wenn nicht jemand anders für uns die T-Shirts zusammennähen würde und die Schuhe nähen würde. Das wird nicht funktionieren. Was wollen wir dieser Frau in Bangladesch an der Nähmaschine erzählen? Dass sie sich anstrengen soll? Dass sie nach 12 Stunden an der Nähmaschine unter unwürdigen Bedingungen einfach nochmal eine Überstunde dranhängen soll? Dann reicht's bei ihr auch zum Zweitwagen? Jetzt mal ernsthaft. Was wollen wir den Kindern im Kongo erzählen, die seltenen Erden aus den Minen rausholen für unsere Smartphones und Laptops? Was wollen wir denen erzählen? Dass sie froh sein sollen, dass es uns gibt? Dass sie immer unter Tage waren, nie einen Sonnenbrand hatten? Herzlichen Glückwunsch. Was wollen wir der Welt erzählen? Dass wir Soja anbauen, um es zu vertanken. Dass wir Soja anbauen, um es an Rinder zu verfüttern und nicht an Kinder. Wissen Sie was? Es stimmt, wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Da stimme ich zu. Wir leben über die Verhältnisse von anderen. Das. Und noch 2 Sätze, dann haben wir einen Tiefpunkt erreicht. Keine Angst, dann geht's wieder aufwärts, stimmungsmäßig. Ja? Jeder ist seines Glückes Schmied. Den Satz hat jeder schon mal gehört und vielleicht auch schon gesagt. Und wir glauben dran in dieser Gesellschaft. Und ich habe neulich ein Interview mit einer Afrikanerin im Radio gehört. Und sie hat gesagt, in Afrika gibt's diesen Spruch auch. Jeder ist seines Glückes Schmied. Der heißt da, die Würfe sind längst gefallen. Wir werden uns irgendwann überlegen müssen, wie lang wir noch die Armen bekämpfen und nicht endlich anfangen, die Armut zu bekämpfen. Ich danke euch.
Herzlich willkommen zu Titanic Redaktionskonferenz, das endgültige Hörmagazin, die erste Folge, die erste Ausgabe, muss man ja fast sagen. Und ich begrüße hier Thorsten Geitsch, meinen Kollegen Thorsten Geitsch. Hi Thorsten.
Hallo Moritz Hürtgen.
Wir können ja kurz uns gegenseitig vorstellen. Thorsten ist beim Titanic Magazin, wo wir beide arbeiten, seit 2011 Redakteur, hat schon viele Funktionen inne gehabt, Online-Chef. Hast du auch den Fachmann gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Aber jetzt macht Thorsten die berühmteste Titanic-Rubrik, die Briefe an die Leser, und ist somit eigentlich Experte für alles. Society, Promis, alles das Gleiche, aber auch Wissenschaft und Technik.
Ja, das war schön zusammengefasst. Moritz Hürtgen ist seit Anfang letzten Jahres Chefredakteur und war davor auch in etlichen Positionen hier eingesetzt. Ja, und ist dabei noch nicht mal besonders bedenklich gealtert.
Noch nicht.
Er ist immer noch das blühende und sprühende Leben.
Ja, aber deswegen schaffen wir uns ja jetzt neue Projekte drauf, wie diese Medienrevolution, die man jetzt hier anhören kann. Es ist nämlich ein neues Format, es ist ein Hörmagazin. Es ist nicht das, was weitläufig bekannt ist als, wir sagen immer nur P-Wort. Mhm. Also ich sag's einmal, aber dann nie wieder, Podcast. Mhm. Das ist es nicht. Wir machen ein Hörmagazin, das ist was ganz Neues.
Ja, also unser prinzipielles Anliegen ist ja, jede Woche eine kleine Titanic-Redaktionskonferenz, wie sie auch tatsächlich stattfinden könnte, zu
simulieren. Aber jeden Monat machen wir das, glaube ich.
Was habe ich gesagt?
Jede Woche.
Ach so, jede Woche, Tag, Monat. Ja, wir sind ja ein Monatsmagazin, deswegen monatlich, du hast recht. Das machen wir im kleinen Rahmen, also wir beiden hier als Stammmoderatoren, und dann haben wir immer einen Gast aus dem Titanic-Umfeld oder aus dem inneren Zirkel. Und darin, in diesen Sitzungen, verhandeln wir Aspekte des Satire-Schaffens. Und heute geht's um Feedback im weitesten Sinne.
Genau, um Leserzuschriften. Also wir machen jeden Monat den Zuhörerinnen und Zuhörer hier einen Einblick in Bereiche von Titanic, die jetzt so nicht im Heft verhandelt werden. Also es geht eher um interner um die Herangehensweise und wir sprechen auch immer ein bisschen über das, was wir in den wirklichen Redaktionskonferenzen machen. Deswegen findet die Aufnahme auch immer kurz nach unserer monatlichen großen Konferenz statt und erscheint immer kurz vor dem neuen Heft. Jetzt möchten wir aber unsere erste Stargästin hier vorstellen. Das ist Paula Irmschler, unsere Redaktionskollegin Paula, die jetzt heute hier ist. Hi Paula.
Hallo, schön hier in eurem P-Wort, nicht P-Wort.
Genau, im Hörmagazin zu sein.
Im Hörmagazin.
Man muss es immer wieder sagen, ist auch ein Begriff, der erstmal eingeführt werden muss. Ich glaube, es gibt noch keinen Wikipedia-Eintrag für Hörmagazin. Mhm. Thorsten und Paula, erzählt ihr doch mal, wir möchten ja den Lesern, den Zuhörern, ich sage immer Leser, auch ermöglichen, dass sie erfahren, wie wir so arbeiten und was wir so gemacht haben. Wir haben jetzt das erste Titanic Homeoffice Heft hinter uns gemacht. Die Ausgabe, die wir jetzt gerade anfangen, die ist so noch halb im Homeoffice, weil die Maßnahmen ja gelockert werden müssen. Wie war es für euch, im Homeoffice Titanic zu machen?
Ich fand es okay. Es ging erstaunlich gut, aber es war auch anstrengend und ich habe gefühlt länger gebraucht zur Erledigung der Aufgaben. Also ich war immer sehr zeitig schon am Rechner und habe dann lange davor gesessen. Also ja, schon sehr arbeitsintensiv. Und dass man Korrekturmappen digital liest, also als PDFs und nicht mehr in einer altmodischen Pappmappe tatsächlich, das war gewöhnungsbedürftig. Aber irgendjemand meinte, wer war es? War es nicht Gärtner sogar? Unser Cheflektor Stefan Gärtner meinte doch, es war eine Ausgabe mit so wenigen Fehlern, wie er selten gesehen hat. Also
ja, das hat sich dann, das hat er gesagt, nachdem er es gelesen hat. Mhm. Im Nachhinein wurden dann doch noch ein paar Fehler gefunden. Aber darauf wollen wir nicht eingehen, weil die Leute sollen das ja gar nicht wissen, dass Titanic auch Fehler machen kann. Mhm. Paula, wie war dein Erleben?
Also gerade wenn man irgendwie gewohnt ist, so, ihr habt ja auch alle schon mal Online-Schichten geschoben, da ist man das ja schon so ein bisschen gewohnt, von überall das zu machen. Naja, das hat halt irgendwie der Spirit gefehlt, dass wir halt eben nicht hier irgendwie Quatsch uns zusammen ausgedacht haben, sondern dass es so sehr, sehr stumpfes Arbeiten war, wie es wahrscheinlich sonst auf der Welt normal ist, aber bei uns halt nicht. Dass man halt so einfach so gearbeitet
hat. Wir haben endlich mal gelernt, wie sich richtige Arbeit anfühlt.
Das war ziemlich unangenehm auf jeden Fall. Wenn man dann das halt wirklich machen musste und andere gesehen haben, wann man es gemacht hat und man es fertig war und in diesen Online-Ordnern auftauchte.
Wobei, ich fand die erste Videokonferenz fand ich total lustig. Das war mal was Neues. Es waren ja dann 10 Leute, glaube ich, in einem Videokonferenzraum. Hat natürlich überhaupt nichts geklappt. Aber es hat ja dann auch wieder einige Beiträge ergeben. Wir möchten jetzt zum Thema wechseln, glaube ich, auf das die Leute schon ganz versessen sind. Die wir haben das mal Leserzuschriften genannt. Also wir kriegen viel Rückmeldungen, aber die kommt ja auf vielen verschiedenen Wegen auch zu uns. Was gibt's alles? Die Leute rufen an.
Oh ja.
Aber selten, oder? Rufen die noch an?
Ja,
hin und wieder schon.
Ja. Wenn es richtige Aufreger gibt, dann schon. Also so Feedback, dann wird nochmal zum Hörer gegriffen. Natürlich wird auch Briefverkehr und Postkarten werden weniger. Mhm. Du hast ja vorhin eine große Kiste aus dem Archiv gehoben und mal reingeguckt. Heute gibt's natürlich vieles per Mail. Und also was ich so in der generellen Entwicklung ein bisschen bedauerlich finde, ist eben, dass so das persönliche Feedback der Leser und
die persönliche Bedrohung auf der Straße.
Genau, also die gerichtete Bedrohung oder das gerichtete Verfluchen von uns, das wird halt weniger, weil diese Kommentarspalten überall offen ist. Also man schreibt einfach unter den Titanic-Post mit dem Titel seine Wut hin. Das finde ich ist so ein bisschen läppisch. Es ist schöner, wenn sich jemand die Mühe macht, tatsächlich uns noch zu schreiben.
Ja.
Da sind auch natürlich die anderen Medien gefragt, ne? Die müssen das dann als News Aggregator sozusagen verbreiten. Also die müssen uns öfter, das, was man uns immer vorwirft, wir würden ja nur provozieren wollen, um Schlagzeilen zu generieren und in die Presse zu kommen. Das stimmt natürlich, ne?
Ja.
Und manche, die Titanic gar nicht kannten bis zum vermeintlichen Aufreger, die wären dann vielleicht durch, ja, die Bild oder so darauf gestoßen und dann melden die sich auch mal persönlich bei uns.
Ja, das ist ja immer so. Man muss, das ist ja, also wir, wir haben ja, würde ich mal sagen, schon ein Publikum aus Kennern und Kennerinnen, die wissen, was wir tun. Und die auf die Palme zu bringen, ist halt schwierig. Ja. Also die sind höchstens enttäuscht, weil man irgendwie, weil sie schon 20 Jahre lesen und dann gefällt es ihnen nicht mehr so gut, weil sie vielleicht auch schon manches kennen. Aber interessant wird's eigentlich immer erst mit Rückmeldungen, wenn man sozusagen mit seinem Inhalt, um jetzt im Internet zu sprechen, die Bubble verlässt. Mhm. Also wenn ein Titanic-Titel geteilt wird von der Zeit oder von der Süddeutsche oder eben von der Bild und dann ein Publikum erreicht, was uns sonst nie zu Gesicht bekäme, dann wird's immer interessant.
Manchmal klappt das ja sogar, dass es internationale Konsequenzen dann hat. Also ich erinnere mich noch, dass ich mal einen echten jungen Erdogan-Fan aus der Türkei, der aber Deutsch sprach, aber er sagte, er meldet sich aus der Türkei, dran hatte am Telefon und da habe ich mir auch herrliche Beleidigungen anhören lassen und so, dass wir doch alle an Herrn Erdogans Geschlechtsteil saugen mögen und so weiter.
Ja, geil. Aber also die eigene Leserschaft auf die Palme bringen wir offensichtlich ganz gut. Ich habe ja in diese Briefe geguckt, die in einem Karton verschwunden sind, der bei uns noch rumsteht und wo, glaube ich, schon länger keiner mal reingeguckt hat. Und da sind schon die meisten so von ehemaligen Abonnentenfans, denen es jetzt reicht. Also wo dann immer so dieser eine Punkt und dann jetzt wird's doch zu vulgär, zu Porno, zu katholikenfeindlich. Mhm. Also so, das finde ich auch immer ganz spannend, dieser eine Punkt, wo es dann umswitcht für die Leute.
Und ich glaube, also da müssten wirklich irgendwie mal geschulte Wissenschaftler ans Werk, die das erklären können, denn also ist ja ganz oft so, dass eben von Altlesern und Altleserinnen der Vorwurf kommt, das wird mir jetzt zu blöd auf die eine oder andere Art, irgendwie zu vulgär, zu pubertär. Und ich glaube, man kann schon ganz objektiv sagen, dass Titanic schon immer pubertär war und schon immer vulgär war und schon immer Witze, die unter aller Kanone waren, kann man sagen, glaube ich, gebracht hat und mit großer Lust. Und ich finde die auch alle klasse. Und dann hat es ja wahrscheinlich eher was mit dieser persönlichen Entwicklung dieses Menschen zu tun, dass ihm das auf einmal nicht mehr gefällt.
Stimmt.
Genau. Also an uns liegt es nicht.
Eben.
Ganz klar.
Wir bleiben einfach auf einer Stufe stehen, seit 40 Jahren ungefähr, Niveau eines 12-Jährigen.
Ja, nee, wir erneuern uns ja auch. Nee, also stimmt, das ist der Vorteil von Titanic. Also ich glaube, wenn die gleich, also man muss ja aus dieser Redaktion früher oder später ausscheiden, damit junge Leute nachkommen können. Und wenn das irgendwie immer die gleichen machen würden, dann würden die sich wahrscheinlich auch ändern und sich irgendwie vor ihrem alten Kram irgendwann ekeln. Mhm. Die werden aber bei uns Herausgeber. Das, was sich wichtig anhört, aber die können überhaupt nichts tun. Das ist der große Vorteil. Jetzt, ich lese einfach mal eine Leserzuschrift vor, die wir jetzt gekriegt haben, auf einen Titel, der im Februar diesen Jahres erschien. Das war nämlich ein Titel zu dem Jubiläum 100 Jahre NSDAP. Die NSDAP wurde im Februar 1920 gegründet und wir hatten eben getitelt eine deutsche Erfolgsgeschichte, 100 Jahre NSDAP. Und dann, glaube ich, 34 Leute oder so gezeigt, von Hitler, Blondie, Goebbels über Thilo Sarrazin, Kollega, Eva Herrmann und so weiter bis zur Balsen-Erbin. Und da hat jemand geschrieben bei Facebook, erstmal groß, wenn psychisch Kranke auf Satire machen und dann Punkt. Weder Satire noch komisch, abartig und pervers. Ihr von der Titanic outet euch als typische Zeitgeist-Kollaborateure und Mainstream-Schranzen. Das Magazin ist nicht mehr als Unterlage zum Kartoffelschälen gut. Das fand ich ganz schön noch, so diesen Dreh zum klassischen, zur klassischen Beleidigung.
Ja, das war klassisch. Also auch dieses krank ist ja ein Motiv, das sich oft wiederholt.
Ja. Was man hier gut rauslässt, sind diese gerade diese neurechten Begriffe wie Zeitgeist, Kollaborateure, Mainstream-Schanzen. Es gibt ja auch immer diese Merkel-Mitläufer, Merkel-Kollaborateure, diese Wortgebilde. Das müsste man auch eigentlich mal analysieren.
Ja, habe ich vorhin auch in einer alten Mail nochmal gefunden. Merkel-Klaköre oder sowas war es da. Also,
fantastisch.
Ja, genau.
Interessante Worte. Auch so, was ich auch jetzt beim, wir haben jetzt eben ganz viele Zuschriften gesichtet in Vorbereitung auf dieses Hörmagazin. Und mir ist auch aufgefallen, dass so diese Begriffe wie linksfaschistisch und sowas, das fing alles so in den letzten 5 Jahren erst wirklich an. Also da, vorher gab es das nicht, da wurde noch anders beleidigt.
Ich habe einen Song geschrieben über uns, unsere Generation, wie wir die Welt retten, und ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr auch so engagiert seid wie ich, auszuflippen in einer perfekten Welt auf 2 und 4, wenn es auch bei euch schon Klick gemacht hat. Früher war nicht alles besser, da musste man noch aus dem Haus, um gegen das Regime zu protestieren. Heute bekämpfe ich die Skandale ganz einfach mit der Maus, und ich kann online pöbeln und petitionieren. Es ist viel leichter und auch effektiver, wenn man hinterm Rechner sitzt, als wenn man in der Sitzblockade vorm Atomkraftwerk schwitzt. Ein Klick und die Welt wird besser. Ein Klick für grüne Energie. Ein Klick gegen Hundeesser und eine für uns allgemeine Demokratie. Ein Klick für die Regenwälder. Ein Klick für irgendwas mit Trump. Ein Klick gegen Sojafelder. Mensch, da muss man doch was machen, verdammt. Ba-da-da-ba-ba-da-ba. Ich diskutiere auch viel mit Freunden, mal bei Starbucks, mal im Schnitzelhaus. Die sehen das alle ganz genau wie ich. Doch so viel helfen macht auch hungrig, und die Steaks sehen lecker aus, und normalerweise esse ich sowas nicht. Also ich bin Vegetarier. Ich hab auch nicht mal meine Rippchen fertig zu Ende gekaut. Da kommt ne E-Mail rein, denn in Sachsen wird ein Schweinehochhaus gebaut. Ein Klick stoppt den Klimawandel. Ein Klick gegen Glyphosat. Ein Klick für den fairen Handel. Ein Klick, denn im Meer ist zu viel Nitrat. Ein Klick gegen Bienensterben. Ein Klick fürs Korallenriff. Ein Klick wegen Putins Erben, und danach bricht 10 Tage Kreuzfahrtschiff. AIDA machen wir dies Jahr. Manche Leute lernen's einfach nie. Die fahren völlig schamfrei SUV. Die sitzen selbst im Wald mit Alugrill, während ich mit meinem Ein Klick hilft den Minenkindern. Ein Klick, denn das Wasser wird knapp. Ein Klick gegen Wahn bei Rindern. Nebenbei spritze ich noch schnell das Auto ab. Ein Klick für die Elefanten. Ein Klick fürs Dieselfahrverbot. Ein Klick gegen Schlepperbanden. Schließlich sind schon wieder Menschen tot. Es ist schlimm, oder? Man muss ja viel mehr insgesamt und auch überhaupt. Es dürfen ruhig alle wissen, wie engagiert ich bin. Ich teile auf Facebook jede Petition. Und jedes Jahr zur Weihnachtszeit ist sogar eine Spende drin. Die Spendenquittung bräuchte ich aber schon. Zwischendurch habe ich noch schnell bei Amazon super günstig Kleider bestellt. Und danach rette ich die Näherinnen in der dritten Welt. Ein Klick gegen Krokotaschen. Ein Klick stoppt das Pharmakartell. Ein Klick gegen Einwegflaschen. Es ist höchste Zeit, handeln wir virtuell. Ein Klick geht die Welt auch unter. Ein Klick helf ich auch nur fiktiv. Ein Klick macht das Schwarz in bunter. Die Online-Petition der moderne Applausbrief. Klick, klick.
Applaus.
21 Jahre, da ist schon viel passiert, gell? Ich sag's euch einfach. Aber ihr müsst jetzt nicht immer applaudieren, wenn ich die Zahl sage, gell? So immer so, weißt du, hä, was, erschrecke ich irgendwann. Aber am Anfang, ne, da war nicht so voll. Wenn ich so einen Saal überhaupt voll gekriegt hätte, wenn ich nur ohne voll gekriegt hätte, ach, wäre schon mega. Ich habe damals 20 Zuschauer gehabt in einem 600er Saal. Das ist bitter. Und dann noch Platzkarte. Und ich darf das sagen, ne? Ich habe deutsche Mutter. Wenn der deutsche Zuschauer auf Platz 476 reserviert hat, ihr wisst genau, was ich meine, oder? Ja. Wenn der da reserviert hat, dann bleibt der da sitzen. Da kannst du noch so viel sagen. Ey, komm doch bitte vor, dass wir ein bisschen hier zusammen Stimmung haben. Nein, ich habe hier reserviert. Fahren Sie fort, Herr Kanake. Verstehst du? Ein Kanake geht ja noch. Ich war jetzt auch hier mit Intensiv, war ich jetzt gerade im Schwabeländle mal wieder. Ey, Leute, ist super Publikum. Aber wenn die dann rufen, es Kanakle kommt, das geht nicht. Also die verkleinern dich noch, verstehst du? Mit Türke haben wir eh schon ein Problem.
Das Kanakle.
Weißt du, was ich gesagt habe? Arschlöchle. In Bayern war ich auch wieder. In Bayern, wenn die reden, gell? Das ist ja, ich meine, hessisch und kurpfälzisch, das ist doch irgendwas, hat sowas. Ne? Aber das Bayerische ist schon, das geht schon richtig nach vorne. Was ist? Herrgott, Sakrament, Kruzifix, heute klumpf, rechts, was ist? Und das war jetzt gerade eine Frau. Ah, das ist schon krass. Aber da war auch mal, war ich in Bayern, es war Autogrammstunde, da kam so eine schöne bayerische Frau, ne? Sind Kinder da heute? Muss man ganz kurz fragen, bevor ich hier weiter. Sind Kinder im Publikum? Ja? Ach, so viele. Ach, da oben, der mittlere. Okay. Ah, das kleine Mädel da unten, das Mädel, ja, das gerade, wo die Mama so. Wie heißt sie, Miss Mädel?
Jenna.
Jenna? Ihr guckt genauso blöd wie ich. Und wie alt bist du?
12.
Ja, Jenna. Sind noch jüngere? 12 geht noch. Ja, da ganz da oben. Wie alt seid ihr?
10.
9. Ja, das ist Hesse. Oh, komm, die ganze Bagage geht wieder. Ne, schön, dass ihr da seid. Schön, das Programm ist zwar ab 12, aber ich bin ja 21 Jahre unterwegs und deswegen kenne ich eure Eltern. Ich kenne eure Mama, die kenne ich, also von allen. Deswegen könnt ihr sitzen bleiben. Ist der Vater auch da? Nee? Doch. Nee, das ist euer Vater, ist euer Vater. Nee, jetzt, nicht falsch verstehen. Nee, es sind noch Kinder, vielleicht versteht es falsch. Euer Vater ist der Vater, den ihr kennt. Ich bin nur der Onkel Dirk. So. Ich finde es echt toll, wenn es immer mehr Kinder zu mir ins Publikum kommen. Deswegen mal einen großen Applaus auch für die Kinder hier überall. Also Wahnsinn! Kinder! Ohne Kinder geht nichts. Ich versuche ein bisschen drauf zu achten heute Abend, kindergerecht das zu erzählen, aber es wird nicht immer schon klappen. Aber gut, ich versuche mal diese bayerische Geschichte mal kindergerecht zu erzählen. Also da war eine Autogrammstunde, da kam eine bayerische Frau, die hat so ihre, ich sag jetzt mal, Brüste da draufgelegt auf diesen Stehtisch, wo man Autogramme gibt. Ey, Bruder, ich denke, was will die jetzt von mir, ne? Dann zieht sie ihr T-Shirt, wirklich was, zieht sie ihr T-Shirt und kannst du Autogramm drauf schreiben. Jetzt pass auf! Da dachte ich jetzt schon, der Witz, nee. Dann rutscht, jetzt kommt die geilste Situationskomik, da rutscht die eine Brust so runter und dann sagt sie, da ist sie wieder. Voll krank. Eine voll kranke Nummer, aber ich sage euch, wenn man auf Tour ist, da passiert einiges. Dabei, wisst ihr eigentlich, dass ich ganz... Das war sie. Nee, ich habe...
Als man jung war, hat man sich das gar nicht gefragt, wo man hin will. Weg wollte man, das wusste man. Mit nichts auf der Naht um die halbe Welt. Nee, da hat man sich von seinem Konfirmationsgeld, die Reste, die man hat, man sich so ein Schrottauto gekauft. Und dann fuhr man dahin, wo andere gesagt haben, da muss schön sein. Haben wir auch gemacht nach der Schulzeit. Haben wir so einen alten Toyota gekauft. Und dann, wir wollten eigentlich nach Frankreich. Aber da hat es geregnet. Sind wir nach Portugal. Ja, und in Holland wollten sie uns schon nicht über die Grenze lassen. Ey. Ja, weil die Beifahrertür von dem Auto ging nie auf. Der Auspuff fiel nur noch mit Gum-Gum, dieser Reparaturmasse. Und Öl hat er mehr verbraucht als Benzin. Das war Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ey. Also der Grenzer, der meinte, wir sollten auch bitte mal den Motorraum aufmachen. Und ich da den Eishockeyschläger zwischengestellt habe. Ja, die Stange war durchgerostet, die war weg. Ich weiß noch nicht, wo die war. Ne? Da meinte er, wo wir denn hinwollen. Ich sag, ja, nach Frankreich. Da hat er sich totgelacht. Und wir sind da hingefahren. Ich meine, wir waren ja extra in ADAC eingetreten. Was sollte uns denn passieren, oder was? Ne? Wahnsinn, wir hatten Flausen im Kopf. Wir haben auch mal, das war auch schön, da haben wir mal so eine Dose Ravioli im Motorraum warm gemacht. Dann haben wir dummerweise vergessen, dass die da noch drin ist. Und dann sind wir durch die Serpentinen gefahren und manchmal pff, schmeckte nicht so lecker. Ich kann mich noch erinnern. Das waren irre Touren. Und gefahren sind wir natürlich nur Landstraße. Weil für die Maut war kein Geld drauf auf dem Porsche-Sparbuch. Ne? Ja, das werden einige hier auch noch kennen. Ne? Früher da, also die gut Situierten, die reisten mit Traveler-Schecks und die nicht so ganz viel auf der Nadel hatten, die fuhren mit dem Porsche-Sparbuch. Und ich sag mal ganz ehrlich, mit dem Porsche-Sparbuch in Portugal in der Pampa Geld abheben, ne? Das war auch Abenteuerurlaub, da kannst du aber sicher sein, ehrlich. Weil man hatte ja kein GPS, wo man mal gucken konnte, wo das nächste Postamt ist. Was heißt Postamt? Diese Postämter bei den Portugiesen, das waren ja im Grunde genommen die Wohnzimmer der Postmitarbeiter. Und da musst du sie durchfragen, die konnten kein Englisch, wir kein Portugiesisch. Und irgendwann am halben Tag war es dann irgendwann mal da, dann hatte er die Bude dicht, was gestern natürlich. Und dann musstest du ewig diskutieren, bis der kapiert hat, dass du für deine 50 Mark Escudos wolltest. Da war ein halber Tag, oder manchmal ein ganzer Tag rum. Aber trotzdem, das war ja spannend, weil wir wollten ja Land und Leute kennenlernen. Und das hast du. Und natürlich nicht nur Leute, sondern auch Leutinnen. Ja, Mädels, natürlich sind wir losgefahren wegen der Mädels. Oh, du, das war's. Weil die waren ja damals auch alle am Mittelmeer hingen. Heute sagt man, die schilden da alle. Haben wir auch geschillt. Also. Ja, und wenn du so 8 Stunden schillst und fast nichts dabei anhast, da reicht ja manchmal ein Sangria, ne? Und die Hormone haben Wandertag. Das kannst du aber glauben, du. Hohoho. Was habe ich da von großer Liebe geträumt? Wahnsinn. Eine, da habe ich mich mal richtig rein verliebt. Das war in Griechenland. Ellen hieß sie. Also war keine Griechin, die kam aus Pirmasens. Ja, ein scheiß Dialekt, aber mit Alkohol ging's. Also das. Ja. Ellen. Und ich war so voll. Ich habe nachts habe ich noch Gedichte geschrieben. Also wir hatten unseren Abend da zusammen. Weil sie am nächsten Morgen abgereist war, habe ich das Gedicht auch noch. Ich kann das mal vorlesen. Aber hier versteckt, darf Lisbeth gar nicht sehen. Man könnte natürlich auch den Namen ändern, vielleicht hilft das denn. Ne? Kriege ich das gar nicht auseinandergepult hier. Hier, der Kärntner Mann, können Sie das mal aufmachen hier? So geheim, das darf man gar nicht sehen. Nee, hier, danke, das ist sehr nett. Ja, schöne Schrift, ne? Es ist für Ellen. Ach, wunderschöne Ellen, wie schön waren doch die Wellen. Wie warm war dieser Sand, als fast mein Glück ich bei dir fand. Klaus, hast du noch mal so ein bisschen Meeresrauschen dafür? Das muss ein bisschen untermalt werden vom Gefühl jetzt. Sonst kommt das Feeling nicht rüber. Ich könnte jetzt noch Sangria für alle auszahlen, aber das wäre auch blöd jetzt, ne? Mit jedem Glas, was ich so leerte, die Liebe zu dir sich vermehrte. Ich wollte dich küssen, das war klar, weil ich so rollig doch schon war. Jetzt haben wir noch das Lagerfeuer angemacht. Hast du auch noch vielleicht Lagerfeuer? Weil irgendwann war das Meer weg, also war ja Ebbe und Flut da, ne? Ja, das ist, oh, und jetzt habe ich nochmal ausgeholt, ne? Also, du ziertest dich die ganze Zeit und warst zu mehr noch nicht bereit. Drum hielt ich an mich, meine Hand, denn du hattest Sonnenbrand.
Ja, für Ellen. Meine Ellen.
Die Ferienbande und das geheimnisvolle Geheimnis.
Yeah! Wir sind die Ferienbande.
Ich bin Bernd, früher genannt Beate. Ich bin die Sportskanone.
Ich bin Paul, das Gehirn und der Computerexperte.
Ich bin Billy, genannt Bröckchen.
Ich bin Babsi, das Mädchen.
Und Bambi, der Hund.
Endlich Sommerferien. Die Ferienbande hatte die große Stadt und das Internat hinter sich gelassen und war mit ihren Fahrrädern in das riesige Landhaus von Bröckchens Eltern gefahren. Das Beste war, sie hatten sturmfreie Bude.
Super, dass wir die Stadt und das Internat hinter uns gelassen haben und mit unseren Fahrrädern jetzt...
Bernd, das habe ich doch eben alles schon im Vorspann erzählt.
Sorry, ich habe heute Morgen nur knapp 300 Rumpfbeugen geschafft. Ich habe einfach zu wenig Sauerstoff im Gehirn.
Bernd, früher genannt Beate, der Badezimmerschrank ist voll mit Aufputschmitteln. Bedien dich.
Danke.
Bröckchen, du isst ja schon wieder.
Immer noch?
Das ist ja Wahnsinn hier. Ich habe das eben mal durchgerechnet und stehen mindestens 17 Zimmer zur Verfügung. Alle können ein potenzielles Geheimnis bieten, das nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden.
Bambi, Beifuß, nicht allein im Haus rumschnüffeln.
Lass ihn doch, vielleicht entdeckt er was.
Bambi ist so blind, der findet nicht mal seinen Fressnapf. Trotzdem ist er ständig leer.
Das war ich.
Hey, Babsi, Bröckchens Eltern haben ein Wasserbett. Wie wär's, wollen wir das heute Abend mal ausprobieren?
Nee, ich hab meine Tage.
Moment, wir sind doch eigentlich als präpubertärer Kinder konzipiert. Wir sind noch nicht geschlechtsreif.
Und warum surfst du dann ständig auf Pornoseiten im Internet, Paul?
Das ist alles Recherche für den Fall, die Ferienbande und der Kinderpornoring.
Wir könnten später eine Nachtwanderung machen. Vielleicht ins Moor?
Du meinst, wo wir letztes Jahr schon die Schmuggler gestellt, die Geheimgänge entdeckt und den Schatz geborgen haben?
Bambi, komm zu Frauchen. Ach, wo ist er denn?
Warte, Babsi. Bambi ist bestimmt entführt worden. Wir holen ihn wieder. Los geht's.
Oh ja, los geht's.
Babsi, du bleibst hier. Du bist nämlich ein Mädchen. Das ist viel zu gefährlich.
Och Mann, aber später im Zelt soll ich wieder die Beine breit machen.
Seht mal, ich hab Bambi gefunden. Er war in der Katzenklappe erstickt.
Oh Gott, Bambi, er ist tot.
Ach Babsi, mach dir nichts draus. Mein Vater ist doch Züchter. Der schenkt dir morgen einen neuen.
Echt? Ach, danke.
Ja, und die Aufputschmittel wirken auch endlich. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde Freeclimben.
Und ich hab endlich Internetanschluss.
Ach, dann ist ja noch mal alles gut gegangen.
Ja!
Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Das hat auch wirklich jetzt nichts mit meiner Scheide zu tun. Das Thema haben wir heute schon genug durchgenudelt. Und zwar habe ich meine Abmahnung kassiert beim Radio. Das war so ein ganz besonderer Tag für mich, weil ich war total aufgeregt, bin so über den Flur gegangen und dann kam der Geschäftsführer noch auf mich zu und meinte so, Ines, ich war gestern beim Peaches-Konzert, die wurde am Ende an einem Peniskreuz gekreuzigt. Das ist genau dein Ding. Und ich dachte mir so, cool, der ist ja mega entspannt. Und ich war eh so aufgedreht, weil ich an dem Tag eingeladen war, zum GQ Man of the Year Award zu gehen. Offiziell. Und ihr müsst verstehen, ich bin ein Mädchen aus dem Dorf, meine Eltern kommen aus Polen, Glamour kannte ich früher nur als Magazin. Und jetzt war ich mal selbst höchstpersönlich eingeladen, auf so eine glamouröse Veranstaltung zu gehen. Ich meine, ich war davor auch schon ein paar Mal auf so einer Aftershow-Party, aber nur, weil ich stundenlang draußen in der Kälte stand und gewartet habe, bis jemand rausgekommen ist und mir sein Bändchen gegeben hat, ne? Ich hatte dann irgendwann Free Drinks, aber auch jedes Mal eine Blasenentzündung. Und jetzt war diese Einladung da. Und ich sollte darüber auch in meiner Sendung, die ich moderiert habe, erzählen. Und vorher habe ich mit der Moderatorin on air darüber geredet und sie meinte so, Ines, worauf freust du dich denn am meisten? Und dann habe ich gesagt, auf Jared Leto. Ich habe auch ein Gedicht für ihn vorbereitet. Und das Gedicht, das geht so. Jared Leto, do you wanna lick my Cleto? Zwei Sekunden später stand der Geschäftsführer im Studio und hat mich komplett zur Sau gemacht, ne? Der gleiche Typ, der mir irgendwie vor 5 Minuten irgendwas von Jesuskreuzen und Schwänzen erzählt hat. Und am nächsten Tag sollte ich in sein Büro kommen und eine Abmahnung unterschreiben. Und ich war fix und fertig, ne? Ich habe total geweint, gezittert, sind richtig so Tränen auf diese Abmahnung gelaufen. Und irgendwann hat er mich so gefragt, ja Ines, was willst du eigentlich beim Radio? Was willst du erreichen? Und dann habe ich so ganz verrotzt zu ihm gesagt, ich will meine eigene Personality-Show haben, für die ich schon seit Jahren kämpfe. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, ab nächste Woche hast du deine Personality-Show. Und die Moral von dieser Geschichte ist, wenn du dich so zeigst, wie du wirklich bist, dann wirst du belohnt. Ja. Ich sag mal so, zu früh gefreut. Ich habe meine Personality-Show bekommen, in der ich ganz genauso sein durfte, wie ich bin. Und 3 Monate später wurde ich genau deswegen rausgeschmissen.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach der Vater, sprach die Mutter, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor hin zu den Kaninchenställen, wo sie 66 spielten. Tabak und Rattenfällen, Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Brettern Kisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Haarkamm biss und Rattenfänger Lieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie schickten ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt, lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen zwischen dürren Tanten greisen, hinter roten Rattenwimpern Baker Kindersehnen klimpern und versteckt in Viererreihen Knochenmorsch und Morscher schreien. Zwischen Fahnen aufgestellt, brüllend, dass man Freundschaft hält, schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon. Da hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Ist er reich geworden in der Oberstadt? Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihrer Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen. Schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick, kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Da roch er an ihm, schlug ihm, schlich ins nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Doch eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgepellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf einem Haarkamm Lieder blasen, Rattenfell am Kragen tragen.
hüpfte hinkend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern. Und strich um Kaninchenstelle eines Tags in aller Helle. Hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder.
André Matopf und Samuel Halscheid.
Endlich wieder Lockdown. Osman, Osman, endlich, endlich, empfängt mich Eminanum vor Freude hüpfend an der Wohnungstür. Was ist denn los? Haben wir im Lotto gewonnen? Frage ich gespannt. Noch besser, jubelt sie. Allah hat uns erhört. Wir haben wieder einen Lockdown. Dann hat nicht Allah uns erhört, sondern Frau Merkel. Hoffentlich dauert der Lockdown diesmal ein paar Jahre länger, hüpfe ich begeistert mit. Leider nur einen Monat, meint sie leicht betrübt. Aber wenn wir Glück haben, gibt's eine Zugabe. Dann dürfen wir keine Zeit verlieren. Worauf hast du denn Lust? Ich habe den Plan für die erste Woche bereits fertig. Heute möchte ich zuerst Türkisch, dann Thailändisch und dann Mexikanisch. Morgen früh fangen wir mit Griechisch an, lacht sie und zückt eine lange Liste vor. Eminanum, lass uns die morgige Liste bitte später durchgehen. Ich habe Mordshunger. Schnell klettern wir in den Wagen und 15 Minuten später betreten wir das Reisebüro Bosporus. Wir sind natürlich die einzigen Kunden im Laden. Sofort springen alle drei gelangweilt in der Nase bohrenden Mitarbeiter auf, um uns willkommen zu heißen. Bitte schön, was für eine Ehre, kommen Sie doch rein, bitte. Osman, weißt du noch, wie proppenvoll dieser Laden vor Corona war und dass sie uns nicht mal mit dem Hintern angeschaut haben, weil sie uns nie teure Fünf-Sterne-Hotels andrehen konnten? Flüstert Eminanum. Ich weiß, jetzt werden sie einen Monat lang nur uns beide zu sehen bekommen. Wir wollen nach Adana reisen, aber wir würden gerne vorher die landestypische Spezialität der Stadt kennenlernen, tut Eminanum absolut kultiviert. Das ist der äußerst leckere Adana-Kebab, meine Dame, meint der Büroleiter in Erwartung eines Geschäfts. Ich lasse für Sie beide sofort jeweils eine große Portion vom türkischen Restaurant nebenan kommen, auf Kosten des Hauses selbstverständlich. Bis unser Essen da ist, könnte ich eine Tasse Tee vertragen, sage ich, während ich es mir auf der Ledercouch gemütlich mache. Sofort, mein Herr. Wie viel Zucker möchten Sie dann in Ihrem Tee haben? Nachdem wir unser Essen bis zum letzten Krümel weggeputzt haben, meint Eminanum. Ich weiß nicht. So restlos überzeugt bin ich von Adana noch nicht. Dann lass uns morgen über Izmir informieren, schlage ich vor. Izmir-Köfte sollen ja auch sehr lecker sein. Wenig später liege ich im Reisebüro Bangkok auf der Massagebank und lasse mich von zwei Thailänderinnen durchkneten und bin begeistert. Eminanum nicht so. Also, bevor wir uns zwischen einer Reise nach Thailand oder nach Indien entscheiden, sollten wir erst noch das indische Ayurveda kennenlernen. Komm, Osman, morgen gehen wir ins Reisebüro Maharaja.
Dieser Lockdown. Zum Glück durften wir dann im ersten Lockdown irgendwann auch mal wieder raus. Einfach nur so, um uns auf eine Parkbank zu setzen, ohne gleich verhaftet zu werden. Ne, war ja am Anfang so, du wurdest sofort, wenn du einfach nur da saßt und ein Buch gelesen hast, warst du ne, auf eine Bank setzen, durfte man sich nur in tiefer Erschöpfung, also wenn du vorher deinen eigenen Stadtmarathon nachgestellt hast, um dann röchelnd auf der Bank Halt zu suchen. Sonst 150 Euro. Einfach so. Weil einfach so ein Buch lesen, nein. Die Devise lautete, bleibt zu Hause. Wir bleiben zu Hause. Bleibt zu Hause und schaut fern. Und das war in den ersten Wochen furchtbar. Corona-Spezial, Corona-Ticker. Ja, wir gehen jetzt ganz rasch ab zum Brennpunkt Corona. Ich habe mich irgendwann durch alles durchgezappt, nur um diesem blöden Virus irgendwo zu entkommen. Ice Road Truckers habe ich mir reingezogen, Border Control, Australia, Frauentausch, Blaulichtreport. Verklag mich doch, du Arschloch. Die jungen Ärzte, Giraffe, Erdmännchen und Co., Tom und Jerry, das Sandmännchen. Aber egal, du konntest zappen und zappen und zappen, wie du wolltest. Du landetest am Ende beim Zappen immer wieder wo? Nein, nicht bei Corona. Schlimmer. Bei Bares für Rares. Himmel, Herrgott, habe ich mir gedacht, wie viel tausend Folgen von diesem Trödelramsch müssen die mal abgedreht haben. Du zappst und zappst, du hoffst auf Erhellendes in der Krise, du flehst, es werde Licht. Und immer kam der Lichter. Und jetzt zum Advent war's noch schlimmer. Da kam das Adventsfest der 100.000 Lichter mit Florian Silbereisen. Fernsehen. Ja, für diejenigen, die an Fußballentzug litten, wurden alte Bundesligaspiele wiederholt. Wattenscheid 09 gegen Bayer 05 Uerdingen. Ein Knallerspiel. 1-1 ging's aus. Ich hab tagelang noch davon geträumt. Dann haben sie alte Fußball-Länderspiele aus den 70ern und 80ern wiederholt. Und da habe ich mir gedacht, Briol, du hast es übertrieben im Fernsehen. Er ist kaputt. Kein Ton mehr, nix mehr da, minutenlang. Und dann, also, ah doch, geht ja doch noch, weil es kam der Ball auf einmal ins Spiel, dann das Publikum im weiten Rund, aber es hat, wo ist denn der Kommentator, wo ist der Reporter? Und dann kam er, Ernst Huberti. Vogts. Auf Beckenbauer. Beckenbauer. Zu Orath. Die haben damals so langsam gespielt. Orath. Wieder zu Vogts. Hat den Ball. Gibt ab auf Hölzenbein. Hölzenbein auf Hönes. Hönes zu Müller. 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 Tor. Hey, das war herrlich. Du konntest dich in aller Ruhe zurücklehnen und wunderbar das Spiel genießen. Und dann ging's ja auch wieder los. Dann dürfte die Bundesliga wieder, also nicht so wie sonst. Also Geisterspiele halt, ne? Also ohne Ding, also ein Geisterspiel, also das war für den wahren Fußball-Junkie aber nix. Du kannst ja einem Drogenabhängigen, der voll auf Koks ist, auch nicht sagen, hör mal, Traubenzucker tut's doch auch. Und irgendwann war es dann auch langweilig, ne, weil also, ja klar, ah ja, die Bayern halt wieder. Schon das Triple hatten sie geholt und ja, die Bayern halt das Triple, Achselzucken. Das war eigentlich das Schönste an all den Triumphen. Sie haben ja noch viel mehr geholt. Ne, danach den Supercup 1, also das Quadruple nach dem Triple, dann den Supercup 2, Geisterspiel im Hotspot Budapest. Da sind die hin. Mit Fans. Im Herbst der zweiten Welle. Okay, gut, das hatten UEFA und FIFA so angeordnet, weil es ging ja nicht um Sport oder Gesundheit, es ging ja ums Geld. Und da sind FIFA und UEFA immer, ne? Weil da hat's ja im Wallis so eine Korruptionsplantage. Da wachsen die so auf einer monetären Streuobstwiese vor sich hin. Und wenn die reif sind, dann blattern sie vom Baum und kullern in die Zentrale nach Genf, also direkt in die Kälterei. Den Supercup 2 haben die Bayern dann natürlich auch gewonnen, logisch. Wie nennt man das eigentlich? Habe ich mich dann gefragt, ist der Quintuple oder Pentagon? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das Schöne an all den Rekorden war, es hat kaum einer zur Kenntnis genommen. Keine großen Feiern, keine Autokorsi, nix, weil wir hatten ja Corona. Ne? Schon beim Finale der Champions League, da haben auch nur die Menschen Schinderscheichs in Doha gelacht. Bayern gegen Paris Saint-Germain, das war eigentlich Bob Carter 1 gegen Bob Carter 2. Weil Paris gehört den Scheichs schon ganz. Die Bayern, okay, die lassen sich nur ein paar Quadratzentimeter Stoff am Ärmel, mit dem sie für die Fluglinie der Sklavenhalter und Folterknechte werben, mit 10 Millionen fürstlich entlohnen. Aber dafür halten sie werbewirksam jährlich ihr Trainingslager in Katar ab und Karl-Heinz Rummenigge kriegt wieder vom Scheich eine Rolex geschenkt. Ein Fußballclub, so richtig zum Anfassen halt, der FC Bayern.
Ich habe noch ein bisschen was in eigener Sache mit der Kultur, wie es weitergeht. Wir wissen es alle nicht. Aber die Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die spottet sowieso jeder Beschreibung. Die hat ja gesagt, alle sagen, ihr kriegt doch von denen einen Haufen Geld. 1 Milliarde, hat die gesagt, gibt's ja, aber nur für die staatlichen Theater. Und die hat sich auch gefreut am Anfang, als vielen Künstlern, Solo-Selbstständigen schon der Arsch auf Grundeis ging. Da hat sie gesagt, diese Krise setzt auch wahnsinnig viel Kreativität frei. Hihihi, ha, da wird jetzt so viel im Netz gemacht. Da entstehen ganz neue Formen, hoho. Da werden die Möglichkeiten des Streamens entdeckt. Das ist toll. Nein, Streamen ist nicht toll. Keine Zuschauer, keine Reaktion. Du spielst gegen eine Wand. Das ist Badminton-Kultur, nur der Ball kommt nicht zurück. Das Brot des Künstlers ist der Applaus, heißt es immer so schön. Nur wenn durch den Lockdown der Applaus fehlt, dann wird klar, was brotlose Kunst bedeutet. Und viele denken, ja, auch Kultur ist also ein Schnickschnack, den man sich leisten kann. Da möchte ich Richard von Weizsäcker bemühen, der mal gesagt hat, Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder nach Belieben streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert. Und weil viele Politiker scheinbar immer noch denken, ah ja, komm, so Kultur, so Kabarett und Comedy, da hopst einer auf die Bühne rum, einer macht's Licht an, einer reißt die Gatter ab. Langsam, Freunde. Die Kultur- und Kreativwirtschaft, weil ja alle immer so reden von der Wirtschaft, die Kultur- und Kreativwirtschaft hat 2019 100,5 Milliarden Euro umgesetzt. Das heißt, wir sind vor der Chemieindustrie, vor den Energieunternehmen und vor den Finanzdienstleistern. Vor uns ist nur noch die Automobilindustrie. In unserer Branche sind 1,2 Millionen Menschen in unterschiedlichsten Formen in Lohn und Brot. Ich habe noch nicht einmal gehört, das gefährdet Arbeitsplätze, wenn es so weitergeht. Da wäre es angebracht und deshalb möchte ich bin ein privilegierter Ding, ich darf hier 5-mal spielen die Woche, das ist super. Und jetzt möchte ich mal an all die erinnern, die eben nicht so im Rampenlicht stehen, die wir aber brauchen, weil gerade Söder hergeht und sagt, Kultur ist systemrelevant. Dann geht er wieder in den Biergarten zum Upsi. Und das war's. Natürlich ist Kultur systemrelevant und sie kann nur systemrelevant sein, weil so viele hinter den Kulissen systemrelevant für sie arbeiten. Und die möchte ich ganz schnell in Dieter-Thomas-Heck-Manier von A bis Z mal erwähnen. Es ist 19.07 Uhr, 17 Sekunden, hier ist Ihr ZDF. Und jetzt von A bis Z, Aufbauhelferinnen, Abbauhelferinnen, Aufnahmeleitungen, Agenturen, Beleuchterinnen, Bühnenmeisterinnen, Bühnentechnikerinnen, Bühnenbildnerinnen, Bühnenbauerinnen, Bürokräfte, Bookerinnen, Babysitterinnen, Bestuhlerinnen, Backstage-Crews, ich bin erst bei C, Caterer, Cutterinnen, DJs, Druckerinnen, Dispatcherinnen, Disponentinnen, Designerinnen, Dramaturginnen, Elektrikerinnen, Einlasspersonal, Fahrerinnen, freie Mitarbeiterinnen, Feuerwehrleute, Fotografinnen, Gabelstaplerfahrerinnen, Gagschreiberinnen, Grafikerinnen, Getränkeverkäuferinnen, Garderobierinnen, Helferinnen, Hausmeisterinnen, Journalistinnen, Künstlerbetreuerinnen, Kabelhilfen, Kameraleute, Kartenvorverkäuferinnen, Kostümbildnerinnen, Kostümverleiherinnen, Kulturredakteurinnen, Klavierstimmerinnen, Layouterinnen, Lichttechnikerinnen, Maskenbildnerinnen, Medienschaffende, Mobiltoilettenvermieterinnen, Merchandise-Mitarbeiterinnen, Nothelferinnen, Ordnerinnen, Platzanweiserinnen, Programmiererinnen, Regieassistentinnen, Regisseurinnen, Roadies, Reinigungskräfte, Requisiteurinnen, Riggerinnen, Security, Stagehands, Sanitäterinnen, Social Media Assistants, Tontechnikerinnen, Texterinnen, Tourneeleiterinnen, Theaterleiterinnen, Truckfahrerinnen, Ticketing-Services, Umbauhilfen, Veranstalterinnen, Videotechnikerinnen, Warm-Upperinnen, Webdesignerinnen und natürlich ihr, die Zuschauerinnen. Wir alle brauchen jeden von all diesen Gruppen. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Vielen Dank. Ach. Danke, das hat sehr gut getan. Vielen Dank.